Willkommen zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcast. Heute ein Kaffeekränzchen mit Gästen. Wir haben eingeladen den Ronny Stabs. Grüß dich, Ronny.
Hi.
Und den Markus Kaiser. Hallo, Markus.
Hallo, grüßt euch.
Ja, und wir, das sind natürlich Mr. Wade.
Moinsen.
Und ich bin der T-Racer, ich bin auch wieder dabei. Erste Aufnahme in 2026 nach dem Jahreswechsel. Wir haben zwar dieses Jahr schon einen veröffentlicht, aber den haben wir unmittelbar vor dem Jahreswechsel gemacht. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, habt die Weihnachtsfeiertage inzwischen gut verdaut und den Jahreswechsel gut erlebt. Und ich freue mich, dass wir hier sind. Und ja, thematisch wird sicherlich auch gleich ganz interessant werden. Aber bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen wollen, gehen wir erstmal so ein bisschen auf die sportliche Ebene vielleicht. Denn ja, beziehungsweise ihr stellt euch erstmal vor, wer seid ihr überhaupt und wie kommen wir vier hier eigentlich zusammen an den Tisch? Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Wer geht zuerst? Geisi, willst du?
Ja, leg los. Du weißt ja Bescheid.
Genau. Ja, wir haben uns kennengelernt bei der Bike Transalp 2024. Und wir sind im Prinzip einfach nur zwei Mountainbike-Dudes, die zusammen gestartet sind, Alpencross zu machen. Also im Studium noch sozusagen haben wir irgendwann mal den Entschluss gefasst, über die Alpen zu fahren und sind dann
vor vielen Jahren
dabei hängen geblieben.
Ja, genau. Also vor ein paar Jahren ist gut, ne? Also das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, oder? Genau, also ich weiter. Ich bin der Markus. Ursprünglich komme ich genauso wie der Ronne, ja? Aus einem kleinen Dorf in Thüringen. München-Bernsdorf heißt das. Kennt wahrscheinlich keiner, aber wenn man mal die A9 hochfährt, ja, gibt es die Abfahrt Lederhose, die kennt man vielleicht. Also da kommen wir her. Also, genau, aber jedenfalls hat uns Mountainbiken dann auch während Studiumszeiten auch nicht nur zusammengebracht, wir waren ja von vorher befreundet, aber wir haben uns da so in die Richtung entwickelt. Sind dann viel Mountainbike gefahren. Haben angefangen via Claudia Augusta so im Kleinen zu fahren, diese flache Strecke, und dann wurde es halt immer mehr. Und dann irgendwann kamen dann Mountainbike-Rennen dazu, lokale Mountainbike-Marathons, die es damals in den Nullerjahren wirklich viele gab, auch in Thüringen. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt.
Ja, und wir haben uns doch, genau, Transalp 2024, ne? Ich glaube, beim Start oder sowas war das zur ersten Etappe. Da haben wir das erste Mal miteinander gequatscht, dass ihr irgendwie gesagt habt, wir hören einen Podcast oder irgendwie sowas. So ist das doch zustande gekommen, ne? Wenn ich mich
entsinne. Ja, wir haben eure tolle Transalp-Coverage gesehen damals von der Transalp, weiß was, 2024 oder sowas?
22 und 23.
Ja, auf YouTube. Und das war das erste Mal, dass wir uns zur Transalp angemeldet haben. Leider halt auch das letzte Mal, weil das schöne Rennen gibt es ja nicht mehr. Und das war so von uns beiden eigentlich so ein Träumchen, schon seit wir mit Mountainbiken angefangen haben, 2006 eigentlich, dass wir da einmal mitfahren wollen. Ja, und wir haben es uns halt entweder nicht getraut oder aus sportlichen Gründen oder dann halt aus finanziellen Gründen. Als Student sitzt ja dann doch nicht so locker. Und dann wurden wir, ja, Ronne, sagst du weiter, in dem Jahr 40, ne?
Ja.
Und dann war das unser Geschenk an uns selbst, ja, dass wir halt dann zusammen die Transalp mal fahren, die Transalp Challenge. Und ja, Glück, kann man wirklich sagen, aber Glück gehabt, ja, weil das war halt genau auch die letzte Ausgabe der Challenge.
Alles richtig gemacht, ja.
Ja, muss man so sagen, ja. Ja, und dann kannten wir euch ja schon von den Videos, vom Podcast. Das war super, dass man das angucken konnte damals. Die YouTube-Videos, wussten wir ungefähr so, was auf einen zukommt bei der Transalp. Ja, und Ja, irgendwie sind wir dann halt zusammengekommen, weil das, als Transalp-Teilnehmer oder in diesem Tross, da bist du eh in so einer Bubble drin. Da quatschst du mit jedem, da redest du mit jedem. Irgendwie kommst du da super schnell in Kontakt.
Inzwischen wohnt ihr aber nicht mehr in Thüringen, sondern ihr wohnt gar nicht mehr zusammen so in örtlich, sondern ziemlich weit auseinander sogar, ne?
So, das ist richtig. Also, mich hat es in den Norden verschlagen. Zuerst relativ lange in Hamburg gewohnt, da war das mit dem Radfahren dann doch ein bisschen zäh. Jetzt mittlerweile in Lüneburg und Markus ja in Forchheim. Also es ist einiges an Distanz dazwischen. Aber auch da wieder im Grunde genommen das Sportliche und das Mountainbiken, Zelten beim EBM, also beim Erzgebirgsbike-Marathon, hat uns immer wieder zusammengehalten auch, würde ich jetzt mal sagen. Und spätestens als die Kinder dann ein gewisses Alter erreicht haben, ich habe zwei Jungs, die jetzt 5 und 7 sind. Vor 3 Jahren war es natürlich noch ein bisschen anders, aber da fing das langsam auch bei mir wieder an, dass ich regelmäßiger einfach aufs Rad kam. Und wir dann die ein oder andere Chance einfach genutzt haben, wieder Events mitzumachen. Also sei es eben im Erzgebirge oder auch teilweise mal auf dem Rennrad, bei Rad am Ring, dann dieses 24-Stunden-Rennen gefahren. Ja, und da kam es dann zu dem einen oder anderen Diskurs, weil wir ja, wie gesagt, immer noch diesen Traum hatten, Transalp zu fahren und bei einem lokalen Radrennen, Straßenrennen eigentlich, was es bei uns in der Heimat gibt, die Ostthüringen-Tour, also was ein Nachwuchsrennen ist, sind wir das Jedermannrennen mitgefahren und haben dann tatsächlich im, was war es, Oktober oder November, dann den Entschluss gefasst, okay, 2024 werden wir das machen. Wir wollen das unbedingt mal zusammen machen, auch als Team. Das ist ja ein super spannendes Format einfach. Genau, und dann ja, haben wir so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, auch natürlich mit unseren Familien, weil ohne die geht das ja auch nicht, das Ganze. Und haben es dann zum Glück gemacht, uns dafür angemeldet und ganz viele tolle Leute kennengelernt.
Ja, Thomas, jetzt ich überlege gerade, die beide sagen, 20 Jahre kennen die sich schon. So lang ist es bei uns, glaube ich, noch nicht ganz. Aber es sind auch schon ein paar Donnerstage, wo wir miteinander durch die Gegend eiern. Und die 24er Transalp sind wir, glaube ich, da sind wir auch im Team gestartet, ne?
Nee, wir nicht. Also die 24er sind wir im Team gestartet. Ja,
Ja,
klar.
ne?
Ja,
Genau.
absolut.
Ich glaube sogar auf dem gleichen Rahmen, oder wie war das damals?
Genau,
Die hatten nicht die gleichen Räder gemacht.
auf den Nikolais sind wir gefahren.
Ja, stimmt,
Ja,
genau.
ja.
Ja,
So
ja,
lange
ja.
ist das noch nicht her, Herr T-Racer. So
Nee,
alt
das
bist du noch
stimmt.
nicht.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, die Erinnerung verschwimmt und je mehr, ich habe 5 Teilnahmen und du hast ja, glaube ich, sogar noch mehr.
Ich habe noch mehr,
Die Erinnerung an die Transalp als solches ist da und die lebt auch, aber die Details, wann zu welcher Transalp was passiert ist, das wird immer schwerer auseinander zu dividieren, deswegen. Ja, aber die kommt natürlich jetzt wieder, die Erinnerung, sie ist ja da. Ja, genau, wir sind mit den Nikolais gefahren gemeinsam. Und ihr, Markus und Ronny, ihr wart eigentlich immer, wir waren so startblockmäßig immer relativ nah beieinander. Ihr konntet uns, denke ich, immer ganz gut erkennen an unseren Trikots. Und ihr seid aber auch unverkennbar gewesen, weil ihr auch ganz besondere Trikots getragen habt, die eigentlich ja sonst so keiner trägt. Und ja, wenn wir da drauf reinschwenken auf das Thema, ihr seid ja für eine Stiftung gefahren. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen.
Das kam im Prinzip tatsächlich mit dem Entschluss, dieses Event überhaupt zu machen, weil, ich sag mal, jeder, der das, ihr wisst es ja wahrscheinlich sogar am besten, wenn ihr schon so viele Teilnahmen hattet, es ist ja doch immer ein relativ großer Batzen Geld, den man da so für ausgibt. Es ist, ja, und irgendwie war dann so die Frage, was machen wir jetzt damit? Machen wir das jetzt nur zum eigenen Spaß oder könnte man da nicht vielleicht sogar noch mehr mitmachen einfach, weil ich glaube, wir haben damals schon den Entschluss gefasst, wir wollen es unbedingt per Video festhalten. Sprich, wie man es kennt, halt eine GoPro oder irgendwie Handyvideos machen und das archivieren. Aber es dann nur für uns zu machen, war dann tatsächlich die Frage, oder es war vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Und dann waren wir relativ schnell im Gespräch, dass wir, weil wir ja schon immer auch mit Team-Trikots gefahren sind, überlegt haben, hey, könnten wir das nicht für eine Stiftung machen oder für einen guten Zweck einfach. Genau, und da hatten wir, das war relativ klar, für welche Stiftung wir das machen. Da ich jetzt im persönlichen Umfeld mit meiner Frau schon ziemlich, wie soll ich sagen, Berührungspunkte verbunden hatte. Damit,
ja, eigentlich.
Genau, ja. Berührungspunkte hatte mit Steps for Children und der Arbeit, die Stiftung leistet, weil meine Frau als Volontärin da vor 10 Jahren, das war glaube ich 2015, als Volontärin ein halbes Jahr sozusagen mitgearbeitet hat. Die Stiftung kümmert sich um Kinder und Jugendliche aus mittellosen Familien in Namibia und mittlerweile auch Simbabwe. Und ja, damit habe ich einfach mitbekommen, wie wenig es braucht, um wirklich Kindern und Jugendlichen zu helfen, denen unter Umständen einfach, weil sie tatsächlich keine Mittel haben, Bildung verwehrt bleibt. So, und das hat uns dazu bewegt, einfach zu sagen, okay, wenn, dann machen wir das so und versuchen Steps for Children einfach mit auf die Trikots zu nehmen und wirklich einfach nur Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, du musst mal sagen, du warst auch schon dort gewesen, ne? Also vor Ort. Also ich die Barbara, dort, deine Frau, ne, die war ja schon, wie gesagt, als Volontärin da, die waren ein halbes Jahr oder so, oder ein Jahr? Wie war das? Ein halbes Jahr, genau. Und du warst ja auch schon dort. Also du kannst ja echt aus erster Hand erzählen, wie das so ist und wie das so läuft. Ich bin da ja mehr oder weniger so reingerutscht. Ja? Also habe ja alles gerne mitgemacht. Ja? Aber du bist ja noch viel enger dran als ich.
Genau, ich habe sie damals im Prinzip dorthin mitbegleitet, also und habe dort dann in den Gästehäusern von Steps for Children übernachtet. Was es mit den Gästehäusern auf sich hat, kann man vielleicht auch gleich nochmal näher erläutern. Aber genau, ich war dann erst die ersten 2 Wochen mit dort und habe mir auch das Gelände dort angeschaut. Mittlerweile, oder es sind ja auch viel mehr Standorte als da, wo wir waren. Wir waren in Gobabis, das ist östlich von Windhoek. Genau, und es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile 6 Standorte in Namibia und es sind noch ein paar in Simbabwe dazugekommen, wo sich im Prinzip um die komplette Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen gekümmert wird, vom Krippenalter bis mittlerweile, muss man sagen, schon ins Studien- oder Studentenalter. Und das ist total beeindruckend. Also ich habe jetzt auch im Vorfeld der Aufnahme nochmal ein bisschen nachgeschaut und mich mit Marie von Steps unterhalten zum Beispiel. Und die haben wirklich eine diese kleine, feine Stiftung, die ist auch vor 10 Jahren oder noch vor 20 Jahren wurde sie gegründet, hat sich so extrem entwickelt und unterstützt so viele Kinder dort. Das hat mich einfach total beeindruckt.
Wenn ich das richtig sehe, ich habe mich so ein bisschen über die Homepage informiert, also die sorgen für Bildung, für Betreuung, die geben Kindern auch eine Heimat. Es gibt also auch Kindergärten und Kinderheime und sowas. Und es geht auch um die Beschaffung von Nahrung im weitesten Sinne. Die betreiben irgendwelche Fischteiche oder Bauernhöfe oder wie so. Also es ist so ein relativ Rundum-Paket der Versorgung, was da geboten wird.
Also es ist tatsächlich wie soll man sagen, es gibt da so 2 Sparten von Steps und das eine sind die sozialen Steps, also wo dann wirklich Bildungsarbeit geleistet wird von vielen Volontären, aber auch vor allem natürlich auch von den Mitarbeitern dort vor Ort. Also ich muss sagen, die ganzen Lehrkräfte und so sind ja lokale Lehrkräfte, das sind keine Lehrkräfte von Steps. Von jetzt aus Europa oder so, sondern die kommen einfach daher. Und dann gibt's wie die Einkommen erzielenden Steps, wovon ich gerade gesprochen habe, sozusagen die Gästehäuser, damit soll sozusagen über Übernachtungen, die angeboten werden für Touristen, für Gäste, Einkommen generiert werden, sodass was dann wieder reinvestiert wird in die Unterstützung der Bildungsangebote. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Also da gibt's, da unternehmen sie vieles, was in diese Richtung geht. Unter anderem mit einer Tischlerwerkstatt, die da jetzt mittlerweile eigenständig funktioniert. Aber eben auch Gemüseanbau oder Nähwerkstätten, die einfach versuchen, Einkommen zu erzielen und das dann wiederum den Kindern zugutekommen zu lassen.
Also also wenn ich das richtig verstehe, ist es so im Prinzip schon das Ziel, dass die Organisation sich am Ende des Tages selber tragen kann, ohne dass von außen immer Geld reingebuttert werden muss, ne?
Das ist definitiv
also das ist
das
wahrscheinlich
Ziel, genau.
das ja. Fernziel, so sagen wir mal. Ich glaube
genau.
nicht. Ja, okay.
Das formulieren Sie so auch. Also ja. man ja. muss ja auch dazu sagen, ne, vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant. Wir sind jetzt eben nicht Teil der Stiftung in dem Sinne. Also wir sind auch nicht Teil des Fördervereins oder Mitglieder des Fördervereins, sondern wir sind letztlich Teil der Steps Community und sprechen jetzt nicht sozusagen mit offizieller Stimme der Stiftung, aber wir haben uns im Prinzip jetzt einfach dafür eingesetzt, weil wir das Engagement so toll finden, was dort stattfindet.
Ja, ist halt auch, wir machen ja, also wir haben uns da ein Träumchen erfüllt, ja, mit der Transalp. Ja. Und da kann man halt auch irgendwo gucken, dass man so ein bisschen was zurückgibt, dass man es halt nicht nur für sich macht, ja, sondern auch diese Aufmerksamkeit, die das mit sich bringt, auch so ein bisschen nutzt, ja, für, mhm. ja, für so eine schöne Geschichte.
Wie, inwiefern seid ihr unterstützt worden von der Stiftung bei der Transalp? Gab es da, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, so eine Art Sponsoring oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir sind auf Steps letztlich zugegangen und haben zunächst mal angefragt, ob sie sich das überhaupt vorstellen können. Weil, also da hat ja auch jeder so seine eigene Strategie, wie man Marketing machen möchte, in welchen Bereichen man kommunizieren möchte. Und deswegen haben wir erstmal angefragt und haben im Prinzip uns angeboten, wenn man so will, und gesagt, hey, wir haben da was vor, das ist eine tolle Sache. Wir fahren über die Alpen, das ist vielleicht was, was man auch über Social Media teilen könnte. Und haben sie eigentlich gefragt, ob sie da Teil von sein wollen. Und
genau.
da waren sie auch sehr offen, da bin ich auch total dankbar drüber.
Genau, aber es war jetzt kein Sponsoring in dem Sinne, dass sie uns die Stadtgebühren oder sowas bezahlt hätten. Nee, das haben wir alles selber finanziert, auch die Trikots haben wir selber gemacht. Also kann man ja froh sein, ja, der Ronne, der ist Designer, ja. Okay, ja, bist Produktdesigner, stimmt. Also. kein echter Designer.
Oh.
Ah, Entschuldigung, es ist eher so Ingenieur, ja. Aber gut. Er hat ja die Trikots gemacht, die sind auch ganz toll geworden. Ja. Auch erinnert sich auch an die Zebra-Trikots, die fand ich ja mal am besten. Also wer uns ja vielleicht gesehen hat schon mal bei den Rennen oder so, mit dem Zebra-Muster, sieht schon eigentlich ganz cool aus, ja. Ja, ist dir gut gelungen.
Also, erzähl zu Ende erst.
Nee, und das haben wir halt auch, der Ronne ist da ins Design gegangen, hat das selbst designt und wir haben uns dann im Endeffekt die Trikots auch selber drucken lassen und haben einfach gesagt, ey, komm, wir machen da mit und ja, sollte jetzt kein ganz großes Ding sein. Wir haben einfach gesagt, wir machen da ein bisschen Werbung dafür. Und war auch jetzt kein Masterplan dahinter oder sowas. Ne? Also das einfach gesagt, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Wie du schon gesagt hast, du wolltest ja eh die Videos machen von unserer Transalp, von der Transalp Challenge. Und da haben wir die natürlich an der Stelle auch genutzt. Oder vor allem du, ja, als Content Creator bei uns im Team, ja. Social Media Beauftragter.
Ja, genau.
Ja. Und da hast du aber von jeder Etappe so ein Videoschnipselchen hochgeladen. Kann man sich auch alles noch anschauen, glaube ich, bei Instagram. Das war's erstmal. So sind wir gestartet.
Also was ich jetzt noch wirklich interessant fände. Also man nimmt die Trikots, man nimmt das auf jeden Fall wahr, weil die Trikots sind schon sehr auffällig. Und die Frage, die sich mir stellt, oder generell, was für ein Rebound habt ihr denn gehabt? Wie häufig seid ihr angesprochen worden darauf? Was ist denn das? Für wen fahrt ihr? Also während der Transalp und auch jetzt zum Beispiel auch bei der Alpentour-Trophy, wo wir gefahren sind, seid ihr ja auch in den Trikots im Prinzip gefahren oder wahrscheinlich immer, wenn ihr irgendwo offiziell fahrt, habt ihr die jetzt an. Sprechen euch die Leute darauf an?
Eher im Nachgang. Also so direkt vielleicht nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, dass man gut im Peloton erkennbar ist. Hat natürlich irgendwo seine Vorteile. Also die, mit denen man ins Gespräch kommt und die einen ansprechen möchten, die finden einen auch.
Genau.
Ja. Das heißt, das ist schon gut. Aber jetzt direkt, dass man dann vielleicht sogar darüber in den Austausch kommt, wofür man fährt oder was das jetzt genau ist, Steps for Trail, und das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Das war dann eher im Nachgang, wenn man dann weiter kommuniziert hat nach dem Rennen. Also vielleicht sogar die Sachen über Social Media nochmal anders wahrgenommen wurden, kommentiert wurden oder man halt auch da Nachrichten bekommen hat, das vielleicht schon. Aber direkt da, irgendwie hat da wahrscheinlich doch jeder so ein bisschen eher mit sich zu kämpfen, weiß man ja auch, ne, dass das dann...
Wenn erst Umständen, ab Stunde 3. Ja.
Genau.
Wenn die Kräfte langsam schwinden und du nur noch so vor dich hinstampfst, dann fängst du doch mal ein Gespräch an. Aber hatte ich jetzt auch den Eindruck, also während der Transalp oder während der Alpentour-Trophy, die wir voriges Jahr gefahren sind zusammen, hast du mal so 1, 2 Leute. Ja, und dann halt vielleicht bei der Abschlussfeier waren es mal, konnten wir sich ein bisschen unterhalten. Ja. Und weiß nicht, was du halt über Social Media alles noch mitbekommst.
Ja, was uns, wie soll ich sagen, damals extrem aufgefallen oder nicht aufgefallen ist, das ist jetzt auch blöd gesagt. Also es war halt einfach sogar so, dass die Kids bei Steps und auch die Lehrkräfte dann in Namibia das darüber verfolgt haben, und das war ein ganz besonderes Gefühl irgendwie. Also die haben tatsächlich dann geguckt, wie es um uns steht, wie wir die Etappen meistern, und haben dann auch einen Post uns quasi als Dankeschön zurückgeschickt. Und das war dann nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie Social Media funktionieren kann. Also es ist auch tatsächlich, muss man sagen, so ein bisschen, sie meinte es ja gerade schon, ein Testballon gewesen. Kann man darüber überhaupt aufmerksam generieren? Wird das überhaupt ernst genommen? Also ist ja auch immer so eine Frage. Es hat ja in bestimmten Kanälen hat sowas ja auch immer ein Geschmäckle für manche. Und da kann man aber echt sagen, da haben wir schon jetzt Dinge ausprobiert und sie werden definitiv ernst genommen und nicht jetzt zum Beispiel mit irgendwie komischen Kommentaren befüllt, sondern es wird uns da schon, glaube ich, geglaubt, was wir da vorhaben.
Ja, das muss man sagen, also gut, du kriegst ja, wenn dann die Kommentare ab, ne, weil du das alles postest. Aber so wie ich das sehe, war da eigentlich noch nie irgendwie was Negatives dabei. Auch wenn man direkt mit den Leuten spricht vor Ort, ins Gespräch kommt, da war eigentlich immer Interesse und Wohlwollen und ja, nicht irgendwie, dass man sagt, ey, komm, bin hier bei Mountainbiken, ich habe keinen Bock auf ernste Sachen oder sowas. Man sieht es ja auch häufiger, dass manche auch schon. Also wir sind ja auch nicht die Ersten, die da jetzt so darüber irgendwie Aufmerksamkeit generieren wollen, ne? Für eine soziale Stiftung oder für eine Charity.
Habt ihr durch eure Präsentation der Stiftung in irgendeiner Weise ein Benefit für die Stiftung erzielt, außer Aufmerksamkeit, meinetwegen pro Kilometer irgendwie, gibt es ja manchmal so Centradeln oder was weiß ich, so in die Richtung, oder ist das tatsächlich eine Geschichte gewesen, ihr seid auf die Stiftung zugegangen, über die sportliche Ebene, wollen wir euch präsentieren, was haltet ihr davon, und die Stiftung hat gesagt, alles klar, finden wir gut, macht das ruhig, und das ist es erstmal in dem Sinne gewesen, oder gab es da zusätzlich noch irgendwo einen Benefit für die Stiftung?
Also 2024 war das so, ja. es war letztlich wirklich Aufmerksamkeit generieren und ich glaube, das hat dann schon auch gut funktioniert. Also auch, weil man sich ja dann dort in der Bubble bewegt und da letztlich die gleichen Inhalte sich anschaut und das funktioniert schon ganz gut. Aber mehr als Aufmerksamkeit war das da noch nicht. Wir haben dann eher jetzt im letzten Jahr, also 2025, dann versucht, einfach so ein paar Aktionen uns auch auszudenken, um vielleicht darüber hinaus noch Fundraising zu machen oder so. Das muss man sagen, hat eher schlecht funktioniert. Aber es war auch nie so richtig unser erstes Ziel. Also das erste Ziel war wirklich zu sagen, wir wollen der Sache eine Sichtbarkeit geben, weil sie es im Prinzip verdient, auch sichtbar zu sein, auch in anderen Bubbles, ne? Das ist ja auch immer so, was sind am Ende ja wieder neue Kreise, die man dadurch anspricht, die vielleicht davon noch nie was gehört haben. So. Und das war dann eher so unser Hebel.
Seid ihr die ersten einzigen, die das über die sportliche Ebene versuchen? Oder ist die Stiftung als solches eh sehr sportinteressiert und hat da schon andere Botschafter in die Welt entsandt?
Die einzigen sind wir nicht. Ich bin mir jetzt nicht, also es ist tatsächlich auch jetzt im letzten Jahr ist mir das vermehrt aufgefallen, dass es durchaus auch super coole Aktionen der gesamten Steps Community gibt. Also zum Beispiel Spinning-Kurse. In Hamburg gibt es jemanden, der Spinning-Kurse organisiert und dann da auch eine Spendenaktion mit verbindet. Oder Golfturniere gab es. Also es gibt schon mehrere Aktionen.
Jetzt gab es da auch irgendwie ein Fußballspiel mit irgendwelchen Allstars, ja? Ailton und so.
Genau, das war so ein Hallenturnier in Oldenburg.
Also die Stiftung ist schon interessiert, über den Sport öffentlichkeitswirksam sich zu präsentieren und trägt den Sport aber auch in Namibia und in Simbabwe auch zu den Kindern oder ist der Sport, was das angeht, erstmal zweitrangig? Es geht vielmehr um Versorgung, um Schutz und um Bildung.
Da sprichst du jetzt was an. naja, also das ist natürlich, das wäre natürlich mega cool, wenn wir in die Richtung kommen würden, aber es ist tatsächlich so, das muss man einfach so sagen. Ich sag mal, da geht es wirklich um eine warme Mahlzeit am Tag für die Kinder aus diesen Informal Settlements, die damit im Prinzip auch so einen Anreiz bekommen, sich in dem Steps-Umfeld aufzuhalten und letztlich nicht nur, wie soll man sagen, weil da, es geht da wirklich ums Überleben am Ende. Also in den, ich weiß nicht, ich habe nochmal geschaut, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat da Daten erhoben und die Schere zwischen Arm und Reich ist da so groß wie in fast keinem anderen Land der Welt.
Ja, hatten Sie auch gesagt auf dieser Vorstandssitzung oder nicht Vorstandssitzung, Mitgliederversammlung, wo wir mal zugehört hatten. Also da gibt es ja diverse Indizes, ne, die da errechnet werden. Schere zwischen Arm und Reich, oder Einkommensverteilung in den unterschiedlichen Ländern und da ist halt Namibia wirklich mitführend, ja. Also negativ führend. Ne? Ja. Und das ist schon, ich glaube, die Leute sind da echt weit weg vom Sport machen zum reinen Vergnügen.
Also es gibt da aber Überlegungen tatsächlich. Also da darf man jetzt vielleicht gar nicht so sehr viel drüber erzählen, aber da finden auf jeden Fall Gespräche statt, weil letztlich zumindest für den Spaß das Fahrrad ja durchaus eine Alternative ist. Also jetzt für den normalen Transport ist das Fahrrad in Namibia nicht so gut geeignet. Viel Sand, viele lange Dornen. Ich glaube sogar kulturell ist es so, dass Frauen dort gar kein Fahrrad fahren. Also das ist dann eher, das wird dann, da werden die Wege anders gegangen. Aber für den Spaß würde es da sicherlich Sinn machen, auch im Steps-Umfeld etwas anzubieten. Da sind wir jetzt aber, wie soll man sagen, also denn wir wissen, dass es da durchaus Interesse und Ideen gibt. Da gibt es aber nichts, was man jetzt hier spruchreif schon sagen könnte. Also weil bei Steps überlegt man auch immer natürlich, was kann man noch anbieten, wie kann man da die Situation noch verbessern. Neben den Bildungsangeboten natürlich, wobei das einfach ganz klar im Vordergrund steht, muss man sagen.
Ja, wobei halt Namibia auch halt wirklich eins der Länder ist, ja, das eins der berühmteren Mountainbike-Rennen hat, ja, mit dem Desert Dash.
Wolltest du auch gerade ansprechen? Ja, da wollte ich auch gerade drauf kommen, weil das wäre doch mal ein Punkt. Ich meine, das ist ja ein mega bekanntes Rennen, zumindest also in Mountainbike-Kreisen ist das ein mega bekanntes Rennen. Was es auch schon relativ lange gibt, ich weiß nicht wie lange, aber das wäre doch mal was, genau, wir gehen alle unter Steps-Trikots da am Start und machen da mal richtig eine Medienkampagne draus.
Das wäre ja mega, also das hatten wir uns auch so gedacht, eigentlich müssten wir da jetzt mitfahren, ja? Also eigentlich ist das unser Rennen, ne? Aber was hast du gesagt, ey? Ich scheiß mal in die Hose von den ganzen Viechern, die da rumlaufen, also die ganzen wilden Tiere und keine Ahnung.
Du sollst ja am Rad bleiben, du sollst ja nicht absteigen und schlafen. Wenn du Rad fährst, passiert ja nichts, außer dich rennt irgendwas um oder so.
Ja, genau. Also es wäre vielleicht auch nochmal so ein Traum, da einfach mal mitzufahren. Gerade, ich jetzt war auch noch nie in Afrika gewesen. Wäre wahrscheinlich schon mal cool, irgendwie das mal zu machen. Ja, wenn man das dann damit verbinden kann, ja, doppelt gut. Ja,
ja, also ich habe das auch, bei mir steht das auch noch ganz, ganz oben auf der To-Do-Liste. Das Rennen schon lange, genau. Und ja, alleine tut man sich da auch immer schwer, ne, sowas alleine zu machen. Mhm. Aber in der Gruppe.
Erzähl mal, welche Trikots werden dann angezogen? Die Zebras oder die rot-gelben? Orangenen.
Da überlegen wir uns noch was für.
Genau, da gibt
es
ein Sondertrikot.
Aber genau, okay. Da muss es ein Sondertrikot für geben.
Okay, ja.
Der T-Racer ist so still geworden, wo wir jetzt über Desert Dash gesprochen haben.
Ja, ich hatte gerade einen Anlauf genommen, aber ihr habt mich entweder nicht gehört, aber ist nicht schlimm. Gibt es denn von eurer Seite Planungen für nächste Projekte, die da so jetzt für dieses Jahr anstehen?
Also, sportlich gesehen, also ein Rennen werden wir wieder Rad am Ring fahren dieses Jahr, das 24-Stunden-Rennen im Viererteam. Da sind wir beide auf jeden Fall im Team dabei. Ein Kollege von mir kommt noch mit und meine Frau ist auch dabei. Die ist ja auch sehr Mountainbike und Rennrad begeistert. Da stehen wir auf jeden Fall wieder am Start. Mountainbike-Rennen haben wir uns jetzt noch nicht ausgeguckt eigentlich. Ich gesagt, vielleicht wieder die Alpentour-Trophy. Das war eigentlich ganz nice letztes Jahr, fand ich. Also hat Spaß gemacht, da mitzufahren. War natürlich auch super Wetter. Das Witzige war auch, dass wir halt viele Leute dann schon kannten von der Transalp vom Jahr vorher. Da ging es dann halt nahtlos weiter, ja, mit dem Kommunizieren, mit dem Spaß machen, rumquatschen. Also das ist schon cool. Ja. Und dann trifft man halt auch oftmals immer wieder die Leute, die man so kennt und mag, und dann kommt man wieder ins Gespräch. Es ist schon irgendwie immer eine coole Stimmung. Also das könnte ich mir auch schon nochmal vorstellen. Muss man natürlich alles sehen, wie klappt es mit dem Urlaub und so, wie klappt es mit den Schulferien, also man hat ja auch irgendwo Verpflichtungen, ne? Alle Kinder, und du hast zwei, ich habe vier Kinder, also da muss man schon ein bisschen mit den Bällen jonglieren.
Bevor wir jetzt wieder so ein bisschen mehr in die sportliche Richtung gehen, für unsere Zuhörer, gibt es da eine Möglichkeit, wie man Steps for Children unterstützen kann? Habt ihr da eine Möglichkeit, gibt es da ein Spendenkonto oder irgendwie eine Adresse oder irgendwas, was ihr jetzt hier in den Äther hauen könnt, wo Interessierte ja in irgendeiner Form monetär oder wie auch immer unterstützen können?
Ja,
vielleicht ganz, ganz kurz, bevor du alles runterratterst, ja, was du so weißt. Also, du bist ja unser Chef oder unser eigentliches Interface dazu. Ne? Ich glaube, du hast, ich habe es auch so, diese Schutzengelpatenschaft abgeschlossen. Das ist im Endeffekt so eine monatliche Spende von, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, 30 Euro oder so. Und das heißt, dass man für dieses Geld dort ein Kind den Zutritt zu einer Schule verschaffen kann. Also im Endeffekt mit diesem Geld, was man da monatlich spendet, wird dann alles bezahlt, Schulgeld, Essen, Schuluniform und sowas. Und das Geld, was man da halt überweist, das wiegt ungefähr das für ein Kind so auf, ja, innerhalb der Organisation. Das habe ich. Ich glaube, ihr habt das auch. Ja, hättest du mir mal gesagt.
Ja, wir haben das unseren Kindern, unseren Jungs zur Geburt geschenkt. Also jeder von denen hat so eine Schutzengelpatenschaft.
Ah, okay.
Und das ist auch das Programm, was mir total jetzt am Herzen liegen würde. Das kann man einfach auf der Steps-Seite machen, weil da, also weil man da wirklich sagen kann, es werden einfach wirklich Kinder bis zum Studium unterstützt. Und das fängt in der Krabbelgruppe an und geht dann bis in die Anmeldung an den Grundschulen oder auch in die weiterführenden Schulen da. Das ist eben für Kinder, die sich das im Prinzip nicht leisten können, oder was heißt im Prinzip, die sich es nicht leisten können, einfach wirklich ein Programm, was einfach echt Impact hat. Und wo man jetzt schon, also wo letztes Jahr gab es, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hat die Glenda, die hat auch ganz klein angefangen in den Vorschulen dort als Schutzengelkind und hat jetzt mittlerweile ihren Bachelor gemacht und das ist einfach ja ein Herzensprogramm, was jetzt seit 20 Jahren läuft oder bis ja, fast 20 Jahren läuft und mittlerweile 200 um die 200 Kinder unterstützt permanent.
Man könnte auch Urlaub machen dort.
Genau,
ne?
das ist so dieses Konzept dieser Gästehäuser, dass man da letztlich Urlaub machen kann und dort einfach Geld da lässt, was dann wieder reinvestiert wird.
Ja. So für die ganz Interessierten, man kann dort auch quasi so ein, wie heißt das denn, Charity-Urlaub machen, also dass man da im Endeffekt hinfährt, dort 4 Wochen und einfach mitarbeitet. Ja, gibt es ja auch immer so Interessierte. Manche arbeiten auf dem Bauernhof mit, ne? Oder auf der Alm. Ja. Man könnte auch nach Namibia fahren und dort das Programm dort unterstützen. Ja.
Wer sich informieren möchte, auf welcher Seite findet man da Informationen?
Das ist müsste www.stepsforchildren.de sein, aber es gibt auch einen Link zu einer Spendenkampagne auf unserem oder auf meinem Instagram-Account tatsächlich. Da hatten wir jetzt letztes Jahr mal was gestartet, aber das schläft noch ein bisschen vor sich hin. Also.
Ja, aber wir hatten ja auch eigentlich eine ganz coole Aktion. Also hast du mir die Idee ausgedacht, ja, muss man sagen. Also der Ron, der ist immer so der Ideengeber von uns. Und ich bin der, der dann sagt, ey super, machen wir. Ich bin dabei. Und zwar hatten wir ja bei uns die, wie kann man das sagen? Bei uns im Ort, wo wir herkommen, München-Bernsdorf, gibt es einmal im Jahr, gibt es dann die Ostthüringen-Rundfahrt. Das ist so eine Nachwuchsrundfahrt für U17 und auch jünger, U15, U13, ne? Auf dem Rennrad. Ist ja in der Nähe von Gera, ist auch so ein relativ traditioneller oder bekannter Verein im Radsport. Da sind einige bekannte Radfahrer hergekommen. Und die machen dann halt so eine Nachwuchsrundfahrt, die ist in Gera, die ist woanders und die Abschlussetappe ist in München-Bernsdorf. Und da haben wir ja voriges Jahr so eine Art Stiftungspreis verliehen, von uns aus. Ja, wir fanden das halt so super, dass die das machen. Und vielleicht erzählst du noch ein bisschen was.
Ja, letztlich haben wir mit der Organisatorin, der Heike Schramm, einfach gesprochen, ob wir Preise ausloben können und haben das dann... Also haben dann sozusagen die Erlaubnis bekommen, das für die einzelnen U-Klassen zu machen. Und die Idee war einfach dann das Geld, was die Kids von uns, also wir haben tatsächlich privat Geld ausgelobt an einzelne Sportlerinnen und Sportler aus den U-Klassen und haben dann gesagt, genau der gleiche Betrag, den werfen wir nochmal in das Spendenkonto von Steps sozusagen. Und haben das versucht, letztlich über unsere privaten Kanäle und über den Steps-Kanal so ein bisschen auf Instagram zu verarbeiten.
kennt man ja so ein bisschen von den Kriterien, dass man sagt, oh, ja, irgendjemand lobt in der nächsten Runde, wird die nächste Runde gewinnt in dem Kriterium, der kriegt, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas. Ja, und dann so kam die Idee zustande. War dann allerdings ein, wie haben wir es genannt, Sympathiepreis oder? Ja, genau, ich glaube, Sympathiepreis hat es genannt. Und da haben wir uns dann halt pro Runde immer so einen oder eine rausgepickt, die irgendwie uns aufgefallen ist in diesem ganzen Peloton, die irgendwie besonders gefahren ist oder sich wieder vorgekämpft hatte. Also die sind mehrere Runden gefahren, so 5, 6 Runden, oder das durchgezogen haben, obwohl sie noch ganz klein waren und mit ihren Mitfahrern da von der Altersklasse noch am untersten Rand waren und aber trotzdem zu Ende gefahren sind oder so. Also das, irgendjemand, der uns aufgefallen ist, den haben wir so in diesem Preis verliehen. Und haben wir dann ein schönes Foto gemacht und genau, wie du sagtest, den gleichen Betrag, wie wir den Nachwuchssportlern ergeben haben, auch aufs Spendenkonto eingezahlt.
Man merkt, dass ihr in diesem Thema, dass es euch eine Herzensangelegenheit ist und dass ihr in diesem Thema auch voll aufgeht. Und wir hoffen von unserer Seite, dass wir vielleicht auch über diesen Podcast da bei unseren Zuhörern ein bisschen was bewirken können und die da möglicherweise und auch bei unseren Mitgliedern natürlich da auch eine Idee haben, wie man das ganze Thema, die ganze Organisation unterstützen kann. Ja, Thomas, die beiden haben es eben schon gesagt, wir sind einen Schritt voraus. Vielleicht kriegen wir die beiden ja noch dazu, dass sie uns
begleiten. Ihr habt euch angemeldet beim Desert
Day. Ja, das ist noch ein Schritt weiter. Nee, so weit sind wir auch noch nicht.
Okay.
Aber bei der Alpentour-Trophy sind wir schon gemeldet, ja, als Team.
Ja, ja. Ja. Ja, super. Also ja, genau, ich schau mal, das ist dies Jahr halt außerhalb der Ferien bei uns. Irgendwie muss ich dann mal, ja, mal gucken. Ja, das war ein schönes Rennen, ja. Diese 4 Etappen waren es ja. Und ach cool, es gibt ja, jedes Rennen hat ja so seine Geschichten. Ja. Also ich muss schon sagen, also Volk ist ja, ich muss schon sagen, da dachte ich auf der ersten Etappe, ja. Also ich meine, Runde, für dich ist das ja, war das ja echt ein knallhartes Ding, weil du ja einen Tag vorher gefahren bist von Lüneburg bis nach Forchheim, wo ich jetzt wohne, hast mich abgeholt, dann nach Schladming gefahren. Wie lange warst du im Auto? 12 Stunden oder so?
Ich glaube, das stimmt sogar.
Ja, ne, muss ja, ne? Und dann war die erste Etappe für dich ganz schön hart und ich dachte schon, oh, ey, Mensch, habe ich so gut trainiert, ja? Also ich jetzt, man muss ja so sagen, der Ron ist bei uns eigentlich so der Sportliche, ja? Und ich war immer so der nicht ganz so sportlich, sagen wir so, und habe da relativ spät erst so mit angefangen. Und da dachte ich, ey, habe ich so gut trainiert, ja, dass ich den Ronny hier abhänge. Dann hat er, so, weil du bist ins Bett gegangen, abends um 9, dann nach der ersten Etappe hast du durchgeschlafen, bis früh um 9 gefühlt, ja, und ja, danach war es wieder vorbei, ja, dann hat er mich wieder im Sack gehabt. Und dieses abschließende Bergzeitfahren, ich habe, glaube ich, noch nie so gelitten wie auf dem Fahrrad, wie auf dieser Etappe. Also das war wirklich, ab der ersten Kurbelumdrehung war das für mich Anschlag und ja, und der fährt davon weg und sagt, komm schon, los, da vorne sind die, komm, jetzt nochmal Gas geben. Und ich sage, nein, Mann, seid einfach ruhig. es hat so weh getan. Einfach nur diese eine Stunde oder ein bisschen mehr da berghoch zu fahren. Mann, mit einem steilen Weg hinten raus.
Das klingt tatsächlich gar nicht so schön, ne, wenn man irgendwie so im Team-Event unterwegs ist, aber also ich weiß nicht, ich glaube, das klingt nur so. Es ist echt ein tolles Format. Also seitdem wir diese Bike Transalp im Team gemacht haben, und ich hoffe, dir geht's auch so, Kaisi. Aber das ist einfach, es ist so cool, diese Etappen einfach miteinander zu teilen und da wirklich zusammen einfach zu fahren. Also man lässt sich ja im Prinzip nicht aus den Augen. Man hat so auch ein Verantwortungsbewusstsein auf den Partner, auch wenn man natürlich dann hin und wieder mal anfeuert. Ich würde es jetzt mal positiv anfeuern nennen.
Ja, natürlich, natürlich.
Aber es ist, also dieses Format, das ist einfach das, also mich hat das, oder ich würde sogar sagen, uns hat das wirklich gecatcht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Das ist so ein toller Sport, im Team dazu rumzufahren.
Das geht Thomas und mir ähnlich und wir haben uns dieses Jahr auch erstmals wieder Ja, seit der Transalp. Ne? Letztes Jahr sind wir alle solo gefahren, aber dieses Jahr wollen wir dann auch wieder als Duo oder erstmals bei der Alpentrophäe als Duo an den Start gehen. Und ich bin super gespannt, wie das wird. Du feilst an deiner Form schon wie verrückt.
Ja, aber das ist aber auch das Einzige, das Gewichtstuning. Ich habe genau, das ist das Einzige, was auch funktioniert. Der Rest, gut. Wie aus den anderen Podcasts entnommen, funktioniert leider noch nicht, obwohl ich heute das erste Mal den Wiedereinstieg vom Wiedereinstieg vom Wiedereinstieg probiere. Das erste Mal gerade eine halbe Stunde auf der Rolle gesessen habe, bevor wir den Podcast aufnehmen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt keinen Rückfall mehr gibt und ich jetzt kontinuierlich aufbauen kann. Genau, der Orthopäde heute nochmal sagte, fang mal wieder an, jetzt zu trainieren, aber wie ein normaler Mensch, nicht wie ein Sportler. Genau, nicht wieder auf die Rolle gehen und fühlt sich gut an und direkt Gazala und sich selbst wieder beerdigen. Aber
ja, aber du, schade, dass es ist so bitter, dass die Transalp-Challenge nicht
mehr gibt. Ja, absolut.
Ne? Ja, also wie wir dann mitgefahren sind, erste, einzige und letzte Mal wahrscheinlich, das war ja, wir waren ja gerade so unter dieser Team, vom Teamalter von 80, weil du warst schon 40, und ich bin im Dezember geworden, Also wir waren eigentlich 39,5 Jahre oder 0,7 Jahre oder sowas. Und also hat uns 3 Monate zur Masters-Kategorie gefehlt. Wir mussten noch bei den Männern starten oder Elite oder so. Also wir wurden mit der Elite zusammengewertet. Das war natürlich von der Platzierung her gar nicht so gut.
Wobei man bei diesen Events sagen muss, dass die Masters absolut nicht zu unterschätzen sind.
Ja, das stimmt. Da ist ja gerade Platz und so ist da ja auch mitgefahren. Ne? Also gibt's ja auch, habe ich euch bestimmt schon mal erzählt, diese tolle Story. Ja, am ersten Tag ist ja in Erwald, war ja der Start bei der Transalp. Und wir wurden aus irgendwelchen Gründen, wurden wir im ersten Startblock zugelost. Oder reingelost. Also da standen wir halt direkt hinter der Elite, an dem Flatterband hinter der Elite. Haben wir uns aufgestellt und dachten, oh ja, genau, die wissen ja, dass wir so gut sind. Ne? Also deswegen stehen wir so weit vorne. Und irgendwann sagt der Ronne zu mir, ey, guck mal da links rüber, neben dich. Und da steht halt der Karl Platt. Oh mein Gott, wo bist du denn hier hingeraten? Und dann rufe ich so rüber, ey Karl, also wir kannten uns jetzt nicht vorher, aber ey Karl, was machst du denn hier? Ne? Ja, ich fahre hier Rennen oder ich weiß nicht, was er genau gesagt hat. Sag ich, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich hier neben dir stehe. Und so, naja, das hätte ich an deiner Stelle auch. Ja. Also das ist super, dass man da so mit einem der Größten, der dieser Marathonsport hervorgebracht hat, direkt an der Startlinie steht. Das war das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe im Rennen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ich bin dann erst wieder zur letzten Etappe in Riva oder Riva war es, Harko an der Bar getroffen, ja. Dazwischen war nicht viel. Habe ich nicht mehr gesehen.
Ja, aber das ist die so ähnliche Erfahrung haben wir ja auch mit ihm gemacht. Also er ist schon eine ganz, ganz große Persönlichkeit des Mountainbikesports. Aber er ist auch einer, der absolut mit beiden Füßen auf der Erde steht. Und wir haben auch regelmäßig, ihr habt es ja auch in dem Film gesehen, Kontakt mit ihm gehabt, also unsere Nini. Und der war ist immer nahbar, immer freundlich und auch unterwegs, wenn man ihn mal getroffen hat und auch seine Mitstreiter, das war immer super. Und das ist, finde ich, auch heute noch ein Aushängeschild der Transalp auch gewesen. Ich kenne kein Rennen, wo man so nah an die wirklichen Profis rankommt, die dann aber trotzdem, bei ihm ging es jetzt nicht mehr unbedingt um irgendwas, aber bei den anderen, die sind einfach da und die akzeptieren einen auch in der Nähe, ne? Das ist total stark. Das
stimmt, ja. Wenn es jetzt nicht gerade der absolute Oberelite-Profi ist, ne, die dann ihren, keine Ahnung, ihren eigenen Truck oder Camper dabei haben, dann, ich weiß nicht, ein paar von der Elite haben ja auch bei uns mit im Massenlager geschlafen, also in dieser Massenunterkunft, die da angeboten wurde. Und da sind wir mit denen natürlich auch ins Gespräch gekommen. Ja, alles auch ganz normale Leute. Ne?
Und fahren halt nur schneller Fahrrad. Ne?
Tut auch genauso weh. Ne? Ja, apropos, ja, so Massenunterkunft war auch das Beste, ne? Irgendwie bei der Transalp. Das war.
Thomas, hast du das je gemacht bei deinen
Teilnahmen? Ja, bei meiner allerersten Transalp-Teilnahme habe ich das gemacht. 1999.
Und du hast es nicht zu schätzen gelernt.
Nee, doch. Doch, es war eine irre Erfahrung. Jetzt muss man mal sagen, könnt ihr euch ja vorstellen, 1999, da war die Transalp innerhalb von 5 Minuten ausverkauft, ne? Wie viele Teilnehmer da drin waren. Da waren plötzlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, 200 oder 300 dann vielleicht, die irgendwo geschlafen haben. Da war der überwiegende Teil der Teilnehmer in den Unterkünften. Und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen. Wir sind da durch Sterzing gefahren, oder Sterzing war Zielort. Und in Sterzing haben wir im Eisstadion geschlafen. Glücklicherweise war kein Eis da. Und die Eislauffläche sozusagen, also das Eishockeyfeld, das war voll. Das war voll mit Fahrern. Mhm. Und ringsherum auch. Und und es war immer ein Kampf, ne? Also die ging ja 8 Tage. Das waren 8 Tage Kampf um Toilettenplätze, ne? Wann geht man am besten aufs Klo? Also ich habe es lieben gelernt, aber auch gleichzeitig waren wir so weit nach der Woche, dass wir gesagt haben, im Jahr später, wir machen das selbstversorgt mit Wohnmobil.
Ja, einmal hatten wir wirklich, da waren wir recht gut unterwegs, glaube ich. Also vom Tagesplatzierung her, da haben wir sogar noch eine Matte gekriegt, so eine Totmatte, wo wir uns drauflegen konnten. Ja,
das ist natürlich auch immer so ein Lotteriespiel.
Ja. Ja, also gibt da echt gute Unterkünfte und es gibt schlechte Unterkünfte. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, irgendwie Reschensee oder so. Das war so eng und klein. Da haben keine Leute mehr reingepasst in die Turnhalle. Ne? Du musstest da wirklich schon halb aufeinander schlafen. Und ich denke, glaube ich, auch welche Beschwerden, die sind dann noch von einem anderen Raum gekommen, und weil es so voll war. Einer hatte noch unterm Dach draußen geschlafen, auf der Treppe oder unter freiem Himmel. Aber es gab dann auch andere, wie, es war dann schon Italien, weiß gar nicht, da hatten wir Feldbetten, ja, also hatte jeder ein Feldbett bekommen von den, waren da schon aufgebaut in der Turnhalle, das war halt super bequem, also gab Licht und Schatten.
Ja, T-Racer, wir haben Hotels lieben gelernt, ne?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für mich war es nie ein Thema, in eine Massenunterkunft zu gehen. Aus Gründen, genau. Und wir hatten ja all die Teilnahmen, die ich jetzt mitgemacht habe, hatten wir ja immer Glück auch mit dem Wetter. Wir hatten zwar auch mal, dass wir mal ein bisschen nass geworden sind, aber in der Regel war es so, dass wir immer trocken ins Ziel kamen und auch einigermaßen sauber. Und da stelle ich mir halt in so einer Massenunterkunft dann auch schwierig vor, ne? Mit den Bedingungen. Ich kann mich erinnern, ich bin mal 1999 in Norwegen den Birkebeiner gefahren.
Auch ein legendäres Rennen.
Ist ja bekannt, ne? Also eins der größten Mountainbike-Events der Welt überhaupt. Da waren damals schon 12.000 Teilnehmer. Und als wir in Lillehammer, ist ja ein Tagesevent, aber es ist unfassbar, logistisch unfassbar. 12.000 waren es damals. Ich glaube, jetzt sind es weit, weitaus mehr. Und vorher mit und Übernachtung in einem Massenlager am Startort in Rena und dann Zielort in Lillehammer in den Olympiastädten da in dem Olympiastadion. Und es war richtig räudiges Wetter. Wir haben ausgesehen und es stand in den Duschen und es war Olympiastadion. Und da waren bestimmt 20 Duschkabinen, Umkleidekabinen. Da stand in jede war gestrichen voll. Die Tür ging kaum auf, weil überall nur nackte Menschen standen. Und in der Dusche selber, stand 10 Zentimeter hoch der Dreck.
Ja, ja.
Also ich kam ziemlich spät. Ne? Also ist ein Erlebnis, das werde ich auch nie vergessen, aber es war unglaublich stressig. Und die hygienischen Bedingungen hinterher, Also du konntest dich in den Umkleiden nicht umziehen, wieder anziehen nach dem Duschen, ohne mit dem Arsch irgendwo an einem anderen nackten Körper zu reiben.
Aber gab es warmes also, Wasser?
Ja.
Wenigstens.
Nee, das war nicht. Nee, das war nicht mehr warm.
Also, ja, es ist, ich kenne das. Jedes Jahr beim Erzgebirge, Bike-Marathon, auch, glaube ich, so eins meiner Lieblingsrennen, auch von der ganzen Organisation und von den Typen her, die das organisieren. Und es ist ja so ein Familienunternehmen. Aber wir fahren auch immer die lange Runde dort, diese 100 Kilometer. Und ich, sagen wir so, ich bin jetzt nicht im vorderen Drittel unterwegs. Ja. Aber wenn ich ankomme, dann sind die Duschen halt auch schon kalt.
Ja, legendär. Erzgebirgsmarathon bin ich gefahren. Das erste Mal, ich glaube, 95.
Das müsste ja schon fast die erste Ausgabe sein,
es gab, ja, es war eine der ersten Ausgaben, bin ich auf jeden Fall gefahren. Da gab es noch eine 10-Kilometer-Runde, die wir 10-mal fahren mussten.
Ja, genau, das war, glaube ich, das war die ersten Jahre.
Ja, genau, und dann irgendwann gab es mal eine 25-Kilometer-Runde. Ja, und dann bin ich aber auch, ich bin auch ewig nicht mehr gefahren, aber immer eine legendäre Veranstaltung, Erzgebirgs-Bike-Marathon, das kann man nur, mir fällt gerade noch zum Duschen, es gibt ja immer dieses Problem, dass man häufig dann kalte Duschen hat, aber wir haben, das war auch auf der ersten Transalp, wo wir im Massenlager waren, werde ich nicht vergessen, wir sind auch sicke nass geworden, auf einer Etappe, also wirklich Gewitter, also schwerstes Unwetter. Damals hat man nicht abgebrochen, da hat man sich noch nicht so in die Hose gepisst wie heutzutage. Ne, da hat man die Leute einfach über den Berg geschickt.
Das wird schon gut
genau,
gehen.
Genau, da sind welche, die sind irgendwo in ein Hotel gegangen, weil sie sonst erfroren werden irgendwie am Berg. Also das war ganz irre. Auf jeden Fall, wir sind aber ins Ziel gekommen. Wir sind auch erst auf der Abfahrt richtig nass geworden. Also wir sind über den Berg schon drüber gewesen. Waren wir noch jung. Und das werde ich nicht vergessen. Uns auf die Dusche gefreut, ne? Und gehen da rein. Und du sahst die Leute, die schon da waren, wir waren relativ früh da auch und gedacht, warum duscht denn keiner, ne? Die Dusche schön und es dampfte aus der Dusche raus und wir gingen da rein und du konntest nicht duschen. Das Wasser war so heiß und die haben das Wasser nicht runtergekriegt. Also die haben kein kaltes Wasser dazu gekriegt, dass die Dusche erträglich gewesen wäre. Das habe ich noch nie erlebt seitdem wieder, aber das werde ich nicht vergessen. Wir konnten nicht duschen, die Leute kamen da rein, freuten sich, dass keiner unter der Dusche war, haben das natürlich nicht geglaubt, wir auch nicht, gingen da rein und du hast es nicht ausgehalten. Du konntest, also unter kaltem Wasser kannst du ja wenigstens irgendwie mal kurz drunter springen, ne? Aber das war so heiß, das ging nicht. Also konntest du nicht duschen. Du hast gefroren und konntest aber nicht duschen. Das werde ich nie vergessen.
Oh je. Wahnsinn. Dann Dampfbad.
Das war wie Dampfbad, ja genau, du hast dann die Feuchtigkeit, die sich da gebildet hat, konntest du dann nehmen, dass du dich einigermaßen aufwärmen konntest. Also es war warm in dem Raum, das war auch das Einzige, ne? Also unglaublich. Habe ich aber danach auch nie wieder erlebt, dass eine Dusche irgendwo so heiß war, dass man nicht duschen konnte.
Ja, so mit Gewitter, ne? Da hatten wir auch eine Story damals, wie wir unsere privat organisierten Transalps gefahren sind. Also wir hatten ja 3 Stück haben wir gemacht, dass wir einfach so damals noch mit Kompasskarten über die Alpen gefahren sind. Nicht einfach los, aber wir hatten ja schon diese Transalp-CD vom Delius Klasing Verlag. Da haben wir uns die Route und das Roadbook mal zusammengestellt und dann auf der Karte geguckt, wo müssen wir denn langfahren. Und einmal wollten wir nach Squall. Sind über den Alpenhauptkamm rüber und da hat uns auch ein Gewitter eingeholt. Ne? Und das war echt, da ging da so ein bisschen das Stift, ne? Wie wir da noch auf, keine Ahnung, 1500, 600, 700 Meter waren und dann mitten in das Gewitter reingefahren sind. Also es hing so im Tal, und wir mussten aber runter und dann sind wir eigentlich so in die Gewitterwolke rein. Und da ist echt ein Blitz neben uns explodiert. Also es klang so, als ob wir direkt drin wären. Ja? Also boah, da war es mir nicht mehr so wohl. Ja,
schon anders bei, ne? Wenn man richtig in so ein Unwetter reinkommt. Das muss man auch nicht haben.
Nee, und dann sind wir einfach ins nächstbeste Dorf, was irgendwie auf dem Weg lag und in einem Hotel oder in so einer Herberge geklopft. Und Er hatte durchnässt komplett. Es war echt Dauerregen und richtig fieser Regen. Und hat uns zum Glück einen aufgemacht und was, ihr habt noch ein Zimmer frei? klingt ein bisschen wie die Geschichte, ne? Die Weihnachtsgeschichte. wir waren zu dritt, also Ronne, ich und meine Frau damals auch. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Und er so, ja, aber nur noch eins. Ja, also kein Problem, gehen wir alle da rein. Und dann, es war auch, irgendwie war das cool. Waren so irgendwie Holländer gewesen, die sich in der Schweiz niedergelassen haben. Und allerdings irgendwie durch Mitarbeitergäste sich auch finanziert hatten. Also das war auch irgendwie, war das ein bisschen verrückt,
Und
die
das
ganze
Zimmer muss man sich mal
Unterkunft.
vorstellen dann, ne? Das ist ja, also ich
Ein
weiß heute
Zimmer,
noch,
ne,
wie die
halt.
ganzen Wände, ein
Ja.
Zimmer mit ganz, also mit im Prinzip mit Wäscheleinen an jeder Wand, mit nassen Klamotten und die bis zum nächsten Morgen wieder halbwegs trocken werden müssen. Das war schon spannend.
Was sagen wir, wie wir da bei der allerersten Transalp oder was die zweite, wie wir da auch irgendwie in Schnee reingekommen sind. Da hat's dann, wir sind im September gefahren und dann hat es dann irgendwann hat schneien angefangen auf 1300, 400, 500 Meter oder so, wie das war. Dann sind wir dann auch irgendwann runter vom Berg, durch den Schnee und Neuschnee und dann in irgend so ein Hotel rein und dann haben wir versucht, unsere Klamotten und so mit diesen trocken, mit diesen Föhn in der Toilette trocken zu föhnen. Ich weiß ja, ich meine, wenn man so nasse Funktionsklamotten irgendwie trocken föhnt, das stinkt ja. Also ich glaube, in die Toilette, die wollte dann keiner mehr reingehen. Ne? Also das Badezimmer da. Aber da lebt echt tolle Sachen. Ne? Also wenn man so mal die Transalp macht, einfach mal selbst, ich glaube, da ist schon eine. Schon ein tolles
Ja, ich glaube, der
Erlebnis.
Erlebnisfaktor ist dabei oder anders. Nee, nicht höher, aber anders, ne? Man erlebt viel mehr unvorhergesehene Dinge, wenn man das selber organisiert. Zumindest war es früher mit den Karten, das war ja noch viel interessanter, ne? Das kenne ich auch noch, wenn du mit 10 Karten da losgefahren bist. Heute ist es ja unproblematisch, über die Alpen zu fahren mit
Wer
GPS,
nimmt die
ne?
Karten in den Rucksack?
Genau.
Ja, das Gewicht allein.
Damals ist man noch mit Rucksack
Ja,
gefahren.
ja.
Ja,
Macht man das heute nicht mehr?
weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, heute macht man es ja per Gravel-Rad.
Genau.
Ach so.
Und die haben keinen Rucksack.
Das ist ja das Spannende an solchen Sachen. Alpenüberquerung jetzt nicht als Rennen, aber auch als Bike-Transalp, dass man ja zwischen dem Start und dem Ziel im Prinzip überhaupt nicht einschätzen kann, was so passiert. Da ist ja nichts gescriptet, ne? Ich meine, du bist ja in relativer Sicherheit, aber dennoch, was haben wir schon für unvorhergesehene Erlebnisse gehabt mit Schuhplatte, Platten am Reifen, Fahrraddefekte, Ritzel verbogen, Speichen geflogen. Thomas, du erinnerst dich an, haben wir alles erlebt und man kommt zum Stück aus der Sicherheit, aus dem Alltag heraus, begibt sich in dieses, in diese, in, ja, in diese Situation und jetzt, Jahre später, erzählt man darüber und freut sich und man ist immer sicher ins Ziel gekommen irgendwie. Es hat immer geklappt. Keiner ist hier auf der Strecke geblieben. Das ist ein Abenteuer. Das findet man halt wenig heutzutage, weil, ne, Thomas, du sagst es, fällt eine Schneeflocke irgendwo runter oder es wird kalt, wird alles abgebrochen, alle kommen in Sicherheit, die Schulen fallen aus, keine Ahnung was. Es ist so ein Stück eine Ursprünglichkeit, die man dann nochmal durchleben
Ja,
kann.
absolut. Und wenn ich, genau, und wenn man, also ich glaube, ich bin die erste Transalp selbst gemacht, 98, ja genau, 98 bin ich die gefahren. Ich weiß gar nicht, wann das so aufkam mit den Transalps. Das war so auch Anfang der 90er war das, ne, wo das so ein bisschen losging, wo es Mountainbike kam, ne, wo dem mit den, und ja, und das war 98, das war schon, ja, das war schon ein irres Erlebnis, ne? Diese Vorstellung, ich kannte das vom Wandern her und so, auch über die Alpen rüber, aber mit dem Fahrrad, also 98, du wurdest auch immer total bescheuert angeguckt, wenn du auf irgendwelchen Hütten plötzlich mit dem Fahrrad angekommen bist, ne? Und
Ja, aber mit den Dingern, ne, dass man damit überhaupt angekommen ist, ja, also wenn man das heute sich überlegt.
das stimmt, das ist wiederum,
Was
das
das
ist
für,
schon,
ja.
das ist schon sehr faszinierend,
Was das für Kammern,
ja,
ne?
absolut.
Wahnsinn, ja. Und dann noch 3 Bar Druck am besten in den Reifen. Ja.
Oh ja.
Damit man keine Platten kriegt.
Ja, das war schon spannend. Aber ich finde es immer nach wie vor mit den Karten, das fasziniert mich immer am meisten, ne? Wenn du heutzutage mit GPS fährst, wie selbstverständlich das geworden ist, das finde ich, ne? Und wenn du dann wirklich zurückdenkst, da musstest du erstmal gucken, dass du auch die richtige Karte in der Hand hattest, dass du gerade wusstest, wo du bist, ne? Wenn du da mit 10 Karten unterwegs war, was das allein für eine Menge war, bist du die musstest du auf 2 Rucksäcke aufteilen, ne? Wenn du zu zweit unterwegs warst und dann haben wir jetzt die richtige Karte oder dann bist du am Weg vorbeigeballert, weiß ich noch. Wir sind eine Abfahrt, das war so geil, wir sind einfach runter und unten haben wir dann festgestellt, ey, wir sind ganz falsch, wir müssen wieder nach oben, sind wir schön 10 Kilometer bergab gefahren für nichts, ne? Aber das musst du auch erstmal feststellen, das muss dir auch erstmal einer sagen, ne? Weil wenn man dann nicht so...
Mussten der dann auch eingestehen in dem Moment.
Genau. Ja, können wir nicht hier andersrum, untenrum irgendwie fahren? Nee, wir müssen, glaube ich, wieder nach oben. Ja, und dann...
Da hatten wir auch mal so ein Ding, ja, wie wir damals in Bozen gefahren sind. Weißt du noch? Da hast du ja schon...
War mein Fehler, sag's sofort.
Weiß ich nicht. Aber du hast ja so ein halbes Jahr Auslandssemester gemacht in Bozen. Und wir hatten dich ja da besucht, meine Frau, die Mindy, und ich hatte dann auch eine Formulatur in Brixen gemacht in der Zeit für, glaube ich, 2 Monate oder so waren das. Und ich habe auch studiert und ich hatte Semesterferien. Das war eine tolle Zeit. Ich konnte da schön Fahrrad fahren, Mountainbiken, alle mussten arbeiten vormittags und ich hatte Freizeit. Kommt auch nicht wieder.
Beste Region dafür.
Ja, beste Region in Brixen, Bozen, die Ecke Südtirol, immer schönes Wetter gefühlt. Und jedenfalls sind wir ja auch dann ein paar Touren miteinander gefahren. Ich weiß noch, einmal wollten wir nach von Bozen aus nach Oberbozen. War es so, ne? Oder auf den. Aber jedenfalls sind wir den falschen Berg hochgefahren.
Die falsche Seite im Prinzip.
Es war auch der falsche Berg, jedenfalls war ein riesiges Tal dazwischen. Ne? Und dann haben wir auch gedacht, können wir da nicht abkürzen, dass wir da wieder runterkommen? Und dann sind wir durch irgendwelche Brennnesseln gekrochen und dann halbe Berghänge runtergestürzt. Also,
mal so ist auch 1000 Höhenmeter für umsonst.
Ja, bis du oben denkst, irgendwo muss doch jetzt hier mal der Ort kommen und so. Den realisierst du, das war der falsche Berg.
Ich glaube, das war einfach Übermut meinerseits, weil ich dachte, ich kenne mich ja schon super aus hier jetzt. Nee, wir müssen wirklich da hoch. Und wir haben eben nicht nochmal geguckt.
Du bist ja schon 3 Wochen da, ne?
Ja, genau so. Ja,
und das passiert halt heute wirklich, ja, eigentlich gar nicht mehr, außer du machst dein GPS aus, ne? Oder fährst nicht danach, ne?
Ja, das stimmt.
Und Kompass hat das natürlich damals auch immer clever gemacht. Ne? Die hatten eigentlich wirklich ungünstige Überschneidungen, sodass man wirklich 10 oder über 10 Karten mit hatte. Und dann, ja.
Meinst du, das war Absicht?
Ja, weiß man nicht, keine Ahnung.
Ja, dann überlegt euch das mal, ob wir uns dieses Jahr vielleicht in Stadtming nochmal begegnen und ein 4-tägiges gemeinsames Abenteuer mit einigen Unwägbarkeiten erleben wollen. Wir würden uns, glaube ich, ziemlich freuen, Thomas, wenn Ronny und Markus uns da über den Weg laufen.
Nächstes Jahr auf jeden Fall fahren wir dann das Desert Dash.
Da gehen wir mal ganz hart mit uns ins Gericht, genau.
Da kommen nochmal andere Kosten.
Da machen wir nochmal einen extra Podcast.
Steht das auf eurer Bucketlist, ja? Das Desert Dash?
Ja, grundsätzlich schon. Aber das ist eine Geschichte, die wird erst zu späterer Zeit erzählt.
Okay.
Da haben wir ja auch mit dem Conny Lose haben wir da ja auch bei der 2024er Bike Transalp im Prinzip den mehrmaligen Gewinner davon getroffen. Also ich weiß nicht, wie oft das jetzt da gewonnen hat schon. Wisst ihr es?
Nee, keine Ahnung.
Nee.
Auf jeden Fall.
Schon klar. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das Desert Dash mit seinen 400 Kilometern in 24 Stunden für mich das richtige Format wäre, aber so als, es gibt es ja auch als Team-Event im Zweier- oder Vierer-Team oder so, da könnte man als Staffel quasi, das finde ich schon recht interessant, aber müsste man sich nochmal im Einzelnen mit beschäftigen, dann, wenn es soweit kommen sollte. Ja. Liebe Leute, die Zeit schreitet fort. Ich denke, wir beschließen den Podcast an dieser Stelle mit den anekdotischen Geschichten, die wir gerade so noch gefunden haben. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, dass ihr uns die Geschichte erzählt habt. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns bei euch, dass ihr auch bis hierhin zugehört habt. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, Gutes zu tun, schaut euch mal die Seite Steps for Children an. Und vielleicht ist da für euch das Richtige dabei. An dieser Stelle erstmal danke. Und wir hören uns an anderer Stelle wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Danke.
Bis
tschüss. Dann.
Ciao.
So. Muss ich jetzt auf Rekordstopp drücken?